Ja, also nochmal einen schönen guten Morgen von mir. Ich entschuldige mich gleich vorher, ich bin noch ein bisschen erkältet, also wenn ich zwischendurch die Nase putzen muss oder huste, ja, also genau, ich hoffe, dass es nicht so schlimm wird. Aber genau, ja, das hat Birol eben schon gesagt, ich weiß nicht, ob es jemandem aufgefallen ist, aber seit über einem Jahr gehen wir durch das Markus-Evangelium. Hat bestimmt jemand bemerkt. Und im Vorfeld, in der Vorbereitung, als ich darüber nachgedacht habe, worüber ich predigen will oder sollte, besser gesagt, habe ich gedacht, wisst ihr eigentlich, warum wir durchs Markus-Evangelium gehen? Hat jemand eine Ahnung? Hat er das irgendwie mitgekriegt? Weiß es jemand, was da dahinter steckt, was der Gedanke dahinter war? Seht ihr mal, na gut, dass wir drüber reden. Und zwar war der Gedanke dahinter, dass wir uns ganz praktisch anschauen wollen, wie ist Jesus mit seinen Jüngern umgegangen und wie hat er Jüngerschaft gelebt? Und von wem kann man besser lernen als von Jesus? Und da dachten wir, na dann machen wir das doch mal und gucken uns das mal an. Wie hat er das getan? Und ich denke, das Wort Jüngerschaft oder Jünger habt ihr sicherlich schon eher mal gehört. Ist eher bekannt, oder? Sicher nicken? Doch. Hat jemand das noch nie gehört? Da hinten. Das glaube ich dir nicht, Nathanael. Genau. Also, Jünger sind was anderes als Fans oder Groupies, die einfach nur irgendwen toll finden und, weiß ich nicht, die CDs von demjenigen kaufen oder runterladen und einfach nur irgendwen toll finden. Das gab es bei Jesus sicherlich auch, aber das sind Jünger nicht. Und Jünger sind auch keine Sklaven oder Diener, die einfach nur machen, was Jesus sagt. Also, dass Jesus sagt, tu das und jawohl, und dann machen die das einfach nur. Das sind auch keine Jünger. Was sind denn dann eigentlich Jünger oder was ist Jüngerschaft? Und da möchte ich heute mit euch drüber sprechen, über Jüngerschaft. So. Jetzt, genau. Also dieses Ganze so ein bisschen quasi übergeordnet mal schauen, was bedeutet das? Und zu Beginn dachte ich mir, schauen wir doch einfach mal im Markus-Evangelium, wie hat Jesus das gemacht? Wie war diese, ich nenne es jetzt mal, Jüngerschaftsschule bei Jesus. Und ich sage schon gleich vorweg, wir haben ja noch ein bisschen Markus vor uns. Ja, also ich werde jetzt ein bisschen was vorwegnehmen, ein bisschen spoilern, aber es ist nicht schlimm. Ja? Ich werde nicht zu viel verraten. Genau, und zwar fängt alles damit an, dass Jesus Menschen ruft. Ja, also es gibt am Anfang von allen Evangelien diese Momente, wo Jesus Menschen anspricht und sagt, komm, folg mir nach. Und dann haben sie die Wahl und dann können sie das machen oder nicht. Und das, was da berichtet wird, ist immer, dass sie alles stehen und liegen lassen und ihm nachfolgen. Und das wird relativ kurz im Markus-Evangelium gesagt, aber wirklich, die sind am Arbeiten mit ihrer Familie. Und die lassen alles stehen und liegen und gehen. So, ja, keine große Diskussion, sondern die gehen ihm einfach nach. Ja, und dann sind sie mit ihm. Und die nächsten Kapitel liest man darüber, wie Jesus Dinge tut, wie er anfängt zu lernen, wie er Wunder tut. Und die Jünger kommen noch nicht so viel vor. Aber wir können uns eben vorstellen, dass sie halt dabei sind und dass sie zugucken. Also das heißt, hier, ne, von Markus 1 bis 3 habe ich mir aufgeschrieben, da kommen immer wieder solche Sachen vor. Und in Markus 4 kommt das erste Mal, dass die Jünger auch mal nachfragen. Also die gucken ihm zu und dann fragen sie mal, was hast du da gemacht oder warum hast du das gesagt? Das heißt, sie fangen an, da auch eben gedanklich mitzugehen, nicht nur zuzuschauen, wie Fans das vielleicht machen. Ne? Die sehen jemand auf der Bühne oder hören jemanden zu. Aber hier fängt es an, sie gehen in Dialog auch mit ihnen und fragen, warum machst du das so oder warum hast du das so gesagt? Ja, und die nächste Stufe, dass Jesus anfängt, sie mit einzubeziehen in das, was er tut. Das heißt, er sagt zum Beispiel bei der Speisung der 5000, gebt ihr ihn zu essen. Er hätte auch gleich sagen können, als heißt du, die Leute haben nichts mehr zu essen. Er hätte auch gleich sagen können, kein Problem, ich mache das und fängt an. Aber er fängt, das macht er nicht, sondern er bezieht die Jünger mit ein und lässt sie Dinge tun. Das heißt, vom Beobachter und Nachfrager werden sie involviert in das, was er tut. Und dann auch in Markus 6 ist das erste Mal, dass Jesus nicht mitgeht sogar, sondern sie alleine losschickt. Das heißt, ich weiß nicht, ob ihr euch an die Stelle, da hatten wir schon eine Predigt drüber, er hat sie zu zweit losgeschickt und hat gesagt, das, was ich mache, das macht ihr einfach auch. Und dann haben sie von ihm erzählt, haben das Reich Gottes gepredigt, haben Leute geheilt, also haben schon all das gemacht, was sie Jesus haben tun sehen. Ja, ist es damit vorbei? War es das schon? Nee, es ist erst Markus 6 und Markus hat mehr Kapitel. Ja, das heißt, es geht noch weiter. Und zwar wird es dann spannend. Das ist jetzt schon ein bisschen vorwegnehmen, ein bisschen Spoiler. Und zwar geht es eigentlich so weiter. Jesus lehrt immer noch, Jesus tut Wunder, aber es kommen Herausforderungen für die Jünger. Ja, es ist nicht wie bei diesem ersten Mal, da steht dann, dass sie zurückkommen und total begeistert sind und sagen, oh, Dämonen haben uns gehorcht, wie cool, funzt alles super. Das war dann nicht mehr immer so, sondern ich habe das jetzt Prüfungen genannt, um so ein bisschen bei diesen Wortbegriffen von der Schule zu bleiben. Aber es gibt Herausforderungen. Zum Beispiel in Markus 6 noch, ne, dass sie auf dem See sind und kämpfen, ja, gegen den Sturm und Todesangst haben, bis dann Jesus kommt und ihnen hilft. Und ich persönlich denke, dass sie das erstmal nicht verstanden haben, warum Jesus nicht dieses Unwetter von vornherein hätte verhindern können, zum Beispiel. Oder auch, das ist noch nicht so lange her, da haben wir in Markus 9 diese Situation, wo auch unsere Jahreslosung herkommt, wo die Jünger es nicht geschafft haben, einen Dämon auszutreiben. Ich wette, auch das werden sie nicht verstanden haben. Also hier kommen das erste Mal Sachen, dass sie ausprobieren, was sie auch schon getan haben, und auf einmal funktioniert das aber nicht so. Und Jesus lässt sie da nicht allein, sondern immer in diesen Geschichten hinterher sagt er Dinge und erklärt ihnen das und wie das funktioniert. Und ja, da kommen dann eben immer weiter so ein paar Höhen und Tiefen. Auch zum Beispiel kommt später noch, dass die Jünger auch so ein bisschen stolz werden und zum Beispiel sich darüber streiten, wer von ihnen der Beste ist und wer der Höchste ist und wer neben Jesus später im Himmel sitzen darf, ja, also wie so kleine Kinder eigentlich, ich bin toller als du, ja, also da kommen immer mal wieder Sachen, die nicht so einfach sind und was vielleicht auch peinlich ist, wo man merkt, ups, das habe ich nicht hingekriegt, da habe ich einen Fehler gemacht. Ja, oder wo Jesus sie auch direkt vor Leuten zurechtweist. Also ne, es ist dann nicht mehr so einfach, sondern es sind Herausforderungen. Aber in diesen Herausforderungen sind sie nicht alleine, sondern Jesus erklärt ihnen auch, was da ist. Und genau, und sie gehen da zusammen durch. Und ich würde sagen, die größte Herausforderung, die die Jünger dann erlebt haben, war Jesu Tod. Ich meine, wir wissen alle, wie die Geschichte ausgeht, aber die wussten es nicht. Und sie hatten irre Angst und haben sich eingeschlossen und wussten nicht, was sie tun sollten. Also würde ich sagen, das war so die größte Prüfung, wenn man so will, wo wirklich Hoffnungslosigkeit war. Und ich kann mir das gar nicht vorstellen, so richtig, wie das gewesen sein muss. Aber lustig war es bestimmt nicht. Oder dieses, ah ja, gleich kommt Jesus wieder um die Ecke und erklärt uns warum. So war es nicht. Sondern das war eine echte Erschütterung, glaube ich, auch in ihrem Glauben. Und auch wieder ist es trotzdem so, sie werden darin nicht allein gelassen, sondern Jesus kommt und zeigt sich ihnen. Ja, und dann als nächstes fängt an, Jesus auch darüber zu reden, oder das hat er auch schon bevor er gestorben ist, sie vorzubereiten, irgendwann bin ich nicht mehr da, irgendwann werde ich nicht immer neben euch laufen und zeigen. Auch das ist etwas, was er ihnen klar macht. Am Anfang checken die Jünger das gar nicht und verstehen immer nicht, was will er damit sagen und sagen nichts und hm. Und das, obwohl Jesus an mehreren Stellen das sagt, ich werde mal bald nicht mehr unter euch sein. Und ich glaube, das hat auch die größte Angst ausgemacht, während er tot war. Dass sie dann dachte, okay, jetzt ist er tatsächlich weg, aber wir wissen noch gar nicht, was sollen wir machen. Und mussten diesen Moment aushalten. Ja, aber die gute Nachricht eben, Jesus kam wieder und damit war dann erfüllt, was in der Bibel, was auch im Alten Testament vorhergesagt war. Und jetzt können wir uns alle freuen. Nein, es geht noch weiter. Der nächste Schritt ist, dass Jesus sie in die Welt schickt. Er sagt, ich habe euch alles beigebracht, ich habe euch alles erklärt. Sie haben ihr Glaube wurde auch geprüft und sie haben Höhen und Tiefen erlebt. Und dann schickt er sie. Er beauftragt sie am Ende von Markus, das ist Markus 16, und sagt, geht in alle Welt und macht sie zu Jüngern. Das ist auch in den Parallelstellen, Matthäus steht das explizit mit den Jüngern, dass er sie schickt. Und was machen die Jünger? Das wisst ihr bestimmt auch alle. Sie gehen los. Sie gehen los und sie erfüllen diesen Auftrag. Und das steht in Markus 16, Vers 20, die Jünger aber zogen hinaus und verkündeten überall die rettende Botschaft. Der Herr war mit ihnen und bestätigte ihr Wort durch die Zeichen seiner Macht. Ja, und das hält immer noch an. Dass die Menschen, also die leben vielleicht nicht mehr unter uns, aber dieser Kreislauf sozusagen, der hat gestartet. Und Jüngerschaft sind eben nicht nur Fans, weil die würden das nicht mitmachen. Glaube ich zumindest. Ja, das ist mehr. Und Jüngerschaft ist Beziehung. Jüngerschaft ist nicht nur Jesus zuzugucken oder zuzuhören, nicht diese ersten Stadien, sondern es ging immer weiter. Und da ist eine liebende Beziehung zu Jesus, zu Gott. Und ohne das funktioniert es meiner Meinung nach nicht. Das ist der Kern der ganzen Geschichte. Ja, und die nächste Frage dann ist, so war das in der Bibel, so war das damals und wir jetzt so? Wie sieht das aus? Also, ich habe Jesus in Mensch noch nicht getroffen und konnte ihm zugucken und all das, aber wie machen wir denn das jetzt? Wie sieht das heute aus? So, wie wir das aus der Schule vielleicht noch kennen. Ja, das heißt, man drückt eine Schulbank, man sitzt da mit anderen, die da auch eher unfreiwillig da sind. Ja, hat Lehrer, die man vielleicht nicht mag, keine Ahnung. Ja, all die schönen Erinnerungen, die man mit der Schule vielleicht verbindet. Ist das so? Funktioniert das so? Ist euch bewusst, dass ihr in einer Jüngerschaftsschule seid oder nicht? Also könnt ihr irgendwas damit anfangen? Ich habe gedacht, wie kann man das eben ins Jetzt, in unser jetziges Leben irgendwie übertragen? Und habe gedacht, naja, eigentlich ist es mit dem geistlichen Leben, also das, wo wir mit Jesus gehen, ähnlich wie die Entwicklung bei einem Menschen. Und womit fängt das an? Das haben wir heute gesehen. Damit. Ja, mit einem Baby, Kleinkind. Ja. Und ich habe jetzt ich habe vier Phasen, ja, das ein bisschen grob zusammengefasst. Und zwar wie das eben, wenn ein Mensch wächst, ja, was dann so die Sachen sind, die diese Zeit, diese Phase prägen. Und wie man im Vergleich sehen kann, wie das auch ähnlich ist im geistlichen Wachsen. Ja, dass es auch dort Phasen gibt und dass es da auch Herausforderungen gibt. Also, dann fangen wir mit dem Baby an. Das wissen jetzt die frisch gebackenen Eltern wahrscheinlich am besten, aber auch die mal Kinder hatten. Das Baby hat eine, zumindest aus der Sicht der Erwachsenen, sehr entspannte Zeit. Die Babys sehen das meistens anders, aber es wird umsorgt, man bekommt alles, was man braucht, man muss dafür nichts machen und empfängt sehr, sehr viel in dieser Zeit. Und dann fängt es aber auch an, ne, wenn die Kleinkinder werden, dass sie Vertrauen lernen, dass sie erste Beziehungen knüpfen, auch neben den Eltern schon, also dass immer mehr Menschen in ihr Leben hineinkommen Und diese Zeit ist auch geprägt von unglaublich viel Lernen, und zwar als wäre es nichts. Ja, also Kinder lernen Sprachen so nebenbei gefühlt, ja, auch mehrere Sprachen, gar kein Problem. Die hören eine Sache einmal und dann ist das im Kopf gespeichert. Also der Wahnsinn, wenn man so sein Leben lang lernen würde, wie praktisch. Ja, und diese Phase ist auch geprägt davon, dass es sehr viel um die Bedürfnisse dieses Kindes geht. Und im Geistlichen ist es ähnlich. Wenn man ganz frisch in die Jüngerschaftsschule eingetreten ist, das heißt, diesem Ruf gefolgt ist, dann saugt man alles auf, dann will man alles wissen, dann ist man total begeistert. Also wenn ich Menschen treffe, die sich frisch bekehrt haben, dann erzählen die und finden, sind voll begeistert und sind wie so frisch Verliebte, ja, also ich will nicht sagen kaum zu ertragen, aber so, also einfach, es sprudelt über. Sie lernen viel in kurzer Zeit, saugen alles auf, die Freude ist da, die Begeisterung ist groß, man erzählt viel davon. Und so ein bisschen der Nachteil auch an der ganzen Geschichte ist, meistens dreht man sich auch oder kann man sich auch um sich selber drehen und hat dann so gar kein Verständnis dafür, wenn jemand, der schon länger im Glauben ist, der irgendwelche Herausforderungen hat, weil man denkt, ist doch alles total einfach, ich bete, zack, Gott macht es, was ist denn das Problem, ist doch alles super, die Freude ist doch ständig da, also dann glaubst du vielleicht nicht genug oder so, ja, also dass man vielleicht so ein bisschen denkt, ist doch alles einfach, so wie bei den Jüngern, ja, am Anfang funktioniert, egal was wir machen, alles passiert, wofür wir beten und was wir sagen und was wir tun. Genau, da denkt man, so wird das immer bleiben, aber nein, Überraschung, es wird auch anders. Die nächste Phase, Kind. Hier in dieser Phase lernt man auch immer noch viel. Und zwar auch über sich selber, über andere. Und man lernt zum ersten Mal mit Herausforderungen umzugehen. Ja, dass nicht immer sich alles um mich dreht. Und wenn ich jetzt Hunger habe, da ist alles stehen liegen lassen. Sondern ich muss auch Dinge lernen wie Geduld und so weiter. Man lernt Freundschaften einzugehen, wie das funktioniert. Man probiert Dinge auch mal alleine aus, nicht immer die Eltern dabei, die da immer stehen und sagen, super, so, sehr gut, sondern muss man sich auch mal alleine durchkämpfen. Und ja, das ist im Geistlichen genauso, dass das eine Phase ist, in der man in der Liebe zu Gott wächst, in der Liebe zu den anderen, wo man erste Herausforderungen erlebt im Glauben, wo nicht alles gleich funktioniert und ja, wo viel Beziehungsarbeit eigentlich also, ne, passiert, Wachstum. Und manchmal ist man in dieser Phase herausgefordert, weil man sich denkt, ich hätte gern die Babyphase zurück. Das war so nett, das war so entspannt. Ja, und jetzt habe ich hier Herausforderungen oder vielleicht auch denkt, oh, entweder man will das gar nicht oder man denkt sich, der war das jetzt doch alles falsch. Genau, also dass man eigentlich gar nicht in diese Phase übertreten möchte, aber jemand, der 12 ist, der wird halt nicht behandelt wie jemand, der 3 Monate alt ist. Da kann man machen, was man will. Genauso kommen dann das erste Mal vielleicht auch Angst vor Ablehnung wegen des Glaubens, ne, dass man zu seinem Glauben steht und überzeugt ist von dem und sich nicht leicht aus der Ruhe bringen lässt. Oder auch die Entdeckung, es gibt Menschen, die glauben, aber die leben ihren Glauben total anders als ich. Ja, dass ich nicht nur wie in meiner kleinen Familie oder Gemeinde, wie wir das immer machen, nee, es gibt noch ganz viel mehr da draußen. Und diese Wahrnehmung und damit umgehen ist auch eine Sache, die man in dieser Phase lernt, aber eben auch herausgefordert sein kann. Ja, als nächstes kommt die Phase, die die meisten Eltern ganz besonders lieben. Teenies, aber auch junge Erwachsene. Diese Phase ist geprägt davon, dass man sich von seinen Eltern loslöst und anfängt, seine eigenen Entscheidungen zu treffen, dass Gleichaltrige oder das, was andere sagen, irgendwie viel, viel wichtiger und viel mehr Sinn macht, als das, was die eigenen Eltern sagen. Dass man auch das Weltbild der Eltern hinterfragt, sein eigenes findet. Und da geht es sehr viel um Selbstständigkeit und seinen eigenen Weg zu finden und eben, wenn man dann erwachsen wird, Verantwortung zu übernehmen. Und auch im Geistlichen ist es so. Da hat man jetzt schon ein paar Herausforderungen erlebt. Man lernt noch weiter. Man kann schon mal umsetzen. Ja, wenn wieder so eine Situation passiert, weiß ich, ach guck mal, das hatte ich doch schon mal. So kann ich das vielleicht machen. Das hat letztes Mal funktioniert. Da ist schon eine Basis, eine Beziehung da zu Gott. Und dann kann man von dem, was man schon gelernt hat, auch schon zehren. Man lernt, das zu akzeptieren, wie andere ihren Glauben leben. Man übernimmt vielleicht Verantwortung für Aufgaben. Also hier wird es wesentlich verantwortungsvoller. Aber die Herausforderungen, die werden auch verantwortungsvoller. Gerade so in der Teenie-Phase haben viele so einen Moment von dem Hinterfragen des Glaubens. Insbesondere, wenn die eigenen Eltern glauben. Weil das gehört mit dazu. Ist es mein eigener Glauben? Ist es der Glauben der Eltern? Wie möchte ich meinen Glauben leben? Oder auch viele Zweifel, die dort sein können. Und das ist ganz normal, weil das zu diesem Prozess mit dazugehört. Auf der anderen Seite kann man auch von der anderen Seite vom Pferd runterfallen, indem man glaubt, man weiß alles besser. Ah, das hatte ich schon, ich weiß, was du da machen musst, ich weiß, wie es geht, ich habe das und das schon erlebt, ich kenne mich aus. Also diese beiden Extreme gibt es auch in dieser Phase. Und auch, dass man in Gefahr läuft, sich auf das zu verlassen, was man schon kann und zu sagen, so, alles gut, ich weiß Bescheid, mehr brauche ich nicht zu wissen. Und dass auch man sich so gut schon auskennt, gerade im Dienst, dass man versucht ist, seine eigene Beziehung zu Gott zu vernachlässigen, weil man ja so busy ist, so beschäftigt und so viel tut und macht und all diese Dinge anwenden will, die man ja nun gelernt hat. Und dann gibt es die letzte Phase, Eltern, Großeltern habe ich es mal genannt, weil das ist ohne Altersbeschränkung. Und zwar in dieser Phase geht es nicht mehr so viel um einen selber, sondern gerade wenn man Frischkinder bekommen hat, jetzt ist man auf einmal verantwortlich für andere Menschen und man verzichtet auf eigene Bedürfnisse zugunsten anderer. Eine bewusste Entscheidung, dass ich auch mal zurückstecke für die anderen. Und man übernimmt damit eine größere Verantwortung noch, nämlich nicht nur für mich selber, sondern auch für andere. Und im Geistlichen ist das genauso. Man hat schon einiges erlebt, man hat schon einige Stürme erlebt und lässt sich auch nicht mehr so leicht erschüttern. Man kennt seine Gaben im Idealfall und dient darin und man kann diese Erfahrung schon weitergeben an die nächste Generation, an die nächsten. Und auch da hört es leider nicht auf mit den Krisen oder Prüfungen, aber hier hat man schon auch Erfahrungswerte, auf die man zurückgreifen kann und kann auch schon mit krasseren Krisen umgehen, als vielleicht in den Phasen davor. Aber auch hier gibt es Herausforderungen, nämlich die Gefahr, dass ich nur noch von meiner Erinnerung lebe. Dass ich sage, oh, damals, oh, als ich noch jung war, da habe ich das und das gemacht, da ging das alles noch. Oder dass ich eben nur noch weitergebe, also nur noch erzähle, ja, damals war das so und so, da haben wir das so und so gemacht. Also so in der Vergangenheit gedanklich bin. Und auch, wenn man schon so lange mit Gott und den Menschen unterwegs ist, kann sich eine Bitterkeit einschleichen darüber, dass die anderen doch nicht so heilig sind, wie man das gerne hätte. Ja, dass da einfach Frust ist, dass da Sachen passiert sind, die nicht schön sind und die vielleicht auch noch nicht geklärt sind. Und dass man vielleicht auch aufhört, sich nach Wachstum auszustrecken. Dass man sagt, na, ich weiß es doch jetzt gebe ich es weiter, jetzt erkläre ich den anderen, wie es geht, ich bin doch schon ganz oben angekommen. Und ich weiß nicht, ob ihr euch in irgendeiner dieser Phasen wiedergefunden habt, jetzt unabhängig von dem biologischen Alter. Aber ihr erkennt, Mensch, ja, stimmt, ich bin ein Kind, ich bin ein Teenie, ich bin ein junger Erwachsener, ich bin Eltern oder ein Älter. wo stehst du? Kannst du das sehen? Was ist dein, in Anführungsstrichen, Beziehungsstatus zu Jesus? Wo steckst du drinne? Und stellst du auch vielleicht fest, ich bin schon ganz schön lange in dieser Phase. Ich habe mal ein Zeugnis von jemandem gelesen, der meinte, naja, man kann auch 20 Jahre lang ein Jahr alt sein. Ja, das geht. So, im Biologischen vielleicht nicht so, aber im Geistlichen geht das, dass man, das ist unabhängig von der Zeitspanne, also ein bisschen hängt es schon zusammen, ne? Aber man wird nicht in 3 Tagen Eltern sein, aber trotzdem kann man relativ lange in einer Phase bleiben. Und Paulus hat im Korintherbrief, im 1. Korintherbrief 3, hat er das mal angesprochen und hat gesagt, liebe Brüder und Schwestern, Ich konnte allerdings zu euch nicht wie Menschen reden, die vom Geist Gottes sich leiten lassen und im Glauben erwachsen sind. Ihr wart noch wie kleine Kinder, die ihre eigenen Wünschen folgen. Ne, wie ich die Phase beschrieben hatte, dass es um die eigenen Wünsche geht. Darum habe ich euch nur Milch und keine feste Nahrung gegeben, denn die hättet ihr gar nicht vertragen. Selbst jetzt vertragt ihr diese Nahrung noch nicht, denn ihr lebt immer noch so, als würdet ihr Christus nicht kennen. Beweisen Eifersucht und Streit unter euch nicht, dass ihr immer noch von eurer selbstsüchtigen Natur bestimmt werdet und wie alle anderen Menschen denkt und lebt. Oha, das hört man vielleicht nicht so gerne, wenn man denkt, ich bin erwachsen. Und dann sagt er mir, nee, du verhältst dich total kindisch im Glauben, ja, in diesem Fall. Und Paulus bringt hier als Beispiel, dass Eifersucht und Streit unter ihnen herrscht. Und er sagt, wenn ihr wirklich erwachsen seid, dann solltet ihr gut damit umgehen können. Und Wachstum, ja, also das, dieses Jüngerschaftsschul, dieser Gedanke von, ich will weiter wachsen, das ist auch was, was mehrmals vorkommt in der Bibel. Zum Beispiel im Epheser sagt Paulus, stattdessen wollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Also der Aufruf, streck dich aus danach, Jesus ähnlicher zu werden. Es gab mal eine Riesenbewegung, Ende der 90er, glaube ich, war das, wo alle diese Bändchen getragen haben, WWJD, was würde Jesus tun? Mit diesem Gedanken. Und das ist, ja, also das ist nicht optional sozusagen, sondern Paulus sagt, macht das, streckt euch danach aus. Und er sagt, in Epheser 3 sagt er auch, ich bete darum, dass ihr seine, also Gottes Liebe versteht, die doch weit über jeden Verstand hinausreicht und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Also da, er sagt, da ist noch so viel mehr. Gib dich nicht zufrieden mit der Babynahrung. Es gibt so viel leckeres Essen, ja, im übertragenen Sinne. Es gibt so viel mehr. Bleibt da nicht stehen. Und meine Frage an euch ist, oder an jeden Einzelnen, wenn die Schule nie aufhört, will ich das? Will ich Teil davon sein? Lasse ich mich noch belehren? Strecke ich mich nach Wachstum aus? Bin ich denn Jünger oder nur noch Diener, der halt macht, was man von ihm erwartet? Oder bin ich vielleicht sogar wirklich ausgestiegen? Habe ich die Schule geschmissen? Das sind nicht so einfache Fragen, das habe ich bei mir selber auch gemerkt. Und das kann schnell zu so einem Druck werden, zu so einem Leistungsdruck, dass man sagt, ah, ich muss, weiß ich nicht, so viel beten und ich muss das und das machen und keine Ahnung, ja. Aber das ist es nicht. Sondern was Gott wichtig ist, ist die Beziehung. Deshalb meinte ich auch Jüngerschaft, das ist nicht nur Schule. Ich habe jetzt diesen Begriff als Vergleich benutzt, aber das ist nicht nur Schule. Sondern das ist Beziehung, das lebt. Und Gott ist die Beziehung zu dir tausendmal wichtiger als jeden Dienst, den du tust. Und aus der Beziehung heraus kommt das andere. Auch in Offenbarung gibt es ein Vers, wo das bei den Ephesern kritisiert wird, der sagt, ihr macht total viel, ich sehe euren Dienst, ihr seid da voll dabei und ihr seid hier unermüdlichen Einsatz und eure Ausdauer. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen, du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Ich soll mich nach Wachstum ausstrecken und nach dem, was irgendwie immer besser werden. Aber das reicht eben nicht, darum geht es nicht nur. Ja, Wachstum ist gut und Dinge zu lernen und da dran zu bleiben, aber das, was noch viel wichtiger ist, ist die Beziehung. Und das geht Hand in Hand. Das eine geht nicht ohne das andere. Und das ist auch der Unterschied, deshalb, ne, das Beispiel hinkt ein bisschen, dass es anders ist als unsere Beziehung zu unseren leiblichen Eltern. Unsere leiblichen Eltern helfen uns zu starten und bringen uns alles bei, was sie wissen. Und dann löse ich mich los und mache mein eigenes Ding sozusagen. Ja, finde für mich, wie ich leben will. Ich habe immer noch Kontakt. Aber trotzdem hat ihr Einfluss sehr stark abgenommen. Und das ist mit Gott anders. Das ist in der Jüngerschaftsschule ist das anders. Denn die Beziehung zu ihm ist das, was das Ganze trägt. Und je stärker meine Beziehung zu ihm ist, desto mehr wird das andere, ich will nicht sagen automatisch, es kostet auch Arbeit, aber desto stärker wird das andere, desto mehr werde ich wachsen. Und ich wollte deshalb mit euch mal teilen, wie das bei mir so war, dass das eben nicht nur Theorie ist, sondern ich habe dieses Jahr, ist mir aufgefallen, 30-jähriges Jubiläum meiner Bekehrung und bin also schon ein paar Tage mit Gott unterwegs. Und trotzdem, wenn ich so zurückgucke, Gott war da und ich habe auch Dinge mit ihm erlebt, aber ich kann sagen, dass so vor einigen Jahren, 5, 6 Jahren, gab es eine ziemliche Krise in meinem Leben. Da ist einfach viel aufeinander gekommen. Das war beruflich, privat, im Dienst. Also es ist wirklich ganz viel aufeinander gekommen, was mich echt aus den Latschen gehauen hat und wo es mir überhaupt nicht gut ging. Was sich sogar körperlich, krankheittechnisch ausgewirkt hat. Und in der Zeit habe ich angefangen, echt zu Gott zu schreien. Und es war furchtbar, diese Phase. Und dann habe ich angefangen, irgendwie das kommende Jahr, also ich habe ganz viel gebetet und irgendwie darum gerungen und angefangen, weiß nicht, ein bisschen kürzer zu treten auf Arbeit und naja, was man halt so irgendwie macht, um besser mit dieser Situation klarzukommen und genau, und Gott war da auch drin und hat mich auch durchgetragen, aber es ist nicht wirklich eine Veränderung eingetreten, mir ging es immer noch schlecht innerlich. Und dann war ich sage mal aus Versehen, ich glaube, dass Gott das geführt hat, aber es war von mir nicht geplant, habe ich über Silvester ein Jahr später eine Freizeit gesucht, einfach um weg zu sein. Und dann hat mir jemand was empfohlen für junge Erwachsene und dachte, ach, klingt gut, ist in Berlin, wenn es doof ist, kann ich ja fahren und ist ja nah dran. Und dann habe ich, als ich dort war, festgestellt, dass das eine stille Woche war, also einen halben Tag in Stille zu sein, das wusste ich vorher nicht. Und dachte dann, okay, na gut, habe mich aber darauf eingelassen. Und in dieser Woche hat Gott so viel geredet zu mir, wie gefühlt die 10 Jahre davor nicht. Das ging so tief, da hat Gott, also das war kein Seelsorgeseminar oder irgendwie was, sondern es war, dass man immer vom Abend, nach dem Abendgottesdienst bis zum nach dem Mittagessen in Stille war und es gab eine Andacht, es gab Lobpreis und dann hatte man persönliche Gebetszeiten und mit einem Bibeltext, den man bekommen hat. Und mir haben schon diese Gebetszeiten irgendwie gar nicht gereicht, so ab dem zweiten, dritten Tag. Und da ist so viel passiert und Gott hat so viel geredet und Sachen auch aufgedeckt und ich war total geflasht. Und dann hatte ich so ein bisschen Sorge, was ist jetzt, das war ich in so einer heiligen Blase, was ist, wenn ich zurückkomme? Und dann hat Gott mir sogar Sachen gesagt, was ich in meinem Leben implementieren soll, damit es gut weitergeht. Und das habe ich gemacht und seitdem ist mein Leben wirklich anders. Das klingt total blöd, aber es ist anders geworden. Mein Gebetsleben hat sich verändert, mein Dienst hat sich verändert, ich habe ganz neue Dinge gelernt, wo ich vorher gar nicht drauf gekommen wäre, die zu machen. Und ich sehe total diese Segenslinie, dass auch immer wieder so ich sag jetzt mal göttliche Begegnungen, dass ich jemanden treffe und denke, ah, okay, du bist im Gebetshaus, ah, da war ich noch nie, da gehe ich mal hin. Und irgendwie immer so Sachen kamen, die ich dann gelernt habe. Und das war, ich kann im Rückblick sagen, in diesem Jahr, wo ich selber probiert, da habe ich selber probiert, da habe ich das aus eigener Kraft versucht, gute Dinge zu tun, um da, wie man das halt, naja, so macht, ja, wenn du arbeitest so viel, dann arbeite weniger. Solche Geschichten habe ich halt versucht und es hat eben nichts gebracht, nicht wirklich. Und es hat erst was gebracht, als Gott da reinkam. Und deshalb kann ich sagen, ja, die einige Dinge, die fand ich schon sehr herausfordernd, die Gott meint. Ich sollte mich morgens immer eine halbe Stunde beten und ich bin überhaupt kein Morgenmensch, überhaupt nicht. Und das habe ich einfach gemacht und nach einer Zeit, also war da treu und nach einer Zeit hat Gott gesagt, okay, kannst jetzt sein lassen. Ich war sehr, sehr froh. Aber auch andere Dinge und deshalb will ich euch ermutigen, die Beziehung ist es und dann funktioniert es auch. Man kommt sehr, sehr weit aus eigener Kraft, aus eigenem Willen auch und wer sehr selbstdiszipliniert ist, wird sehr, sehr weit kommen, aber es gibt einen Punkt, da kommt man nicht weiter. Und das funktioniert nur, wenn die Beziehung mit ihm da ist. Und das ist quasi Herausforderung und Ermutigung in einem. Und ich sehe bei mir selbst in meinem eigenen Leben, was Gott da getan hat und bin begeistert und seitdem auch noch viel begeistert davon. Ich will noch mehr, das reicht mir nicht. Ich habe schon ganz viel erlebt, aber ich will noch mehr. Da gibt es noch so, so viel mehr, was ich mir gar nicht vorstellen kann, aber ich will das. Und dieses Feuer oder diese Begeisterung dafür, noch mehr zu lernen, das kommt eben nicht aus mir, sondern ich habe gesehen, wie gut Gott ist. Und davon will ich mehr, das reicht mir noch nicht. Und das will ich auch weitergeben. Und ja, ich möchte jetzt am Schluss euch herausfordern. Und ich habe ein paar Fragen an euch und würde euch einfach bitten, darüber nachzudenken. Und Ziggy, ich wollte dich bitten, dass du vielleicht nach vorne kommst und ein bisschen spielen kannst. Und zwar geht es so um diese Standortbestimmung. Und festzustellen, hey, wo stecke ich, wo bin ich gerade drin, wie geht's mir da? Und dass wir einen Moment nehmen, Sigi spielt hier vorne, und euch das mal zu fragen. Und ihr könnt sitzen bleiben, ihr könnt aber auch aufstehen, ich würde dann das Gebetsteam gleich auch bitten, ihr könnt das auch mit jemandem zusammen einfach nochmal reden drüber oder für euch beten lassen, wenn ihr das Bedürfnis habt, aber ihr könnt auch am Platz bleiben und das mit zwischen euch und Gott direkt ausmachen. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, wenn man zwischendurch mal so eine Standortbestimmung macht und feststellt, wo bin ich denn eigentlich? Wo stecke ich gerade drin? Das kann so einen Druck, so einen irrationalen Druck total rausnehmen. Eigentlich müsste man ja irgendwie, weiß ich nicht was, ja, oder ich bin nicht so wie der und der. Nee, darum geht's nicht. Es geht darum, dass du deinen persönlichen Weg mit Gott machst. Und Gott holt dich immer an der Stelle ab, wo du stehst. Der steht nicht da und sagt, du müsstest schon hier sein. Da hinten ist zu weit weg. Pech gehabt. Sondern da, wo du gerade stehst, da steht er bei dir und er geht mit dir zusammen. Und ich habe, drei Fragen sozusagen. Als allererstes, vielleicht gibt es Leute unter uns, die noch nie diesem Ruf überhaupt gefolgt sind. Vielleicht bist du noch gar nicht in dieser Schule. Und wenn dem so ist, dann lade ich dich ein, das festzumachen. Wenn du merkst, das bewegt was und das ist was, was ich überhaupt nicht kenne, dass da jemand bei mir ist und dass er mit mir geht, dann mach das fest, wenn du das spürst. Ja, und du sagst, das will ich, dann komm nach vorne, da gibt es hier liebe Menschen, die für dich beten und die dir das erklären, wie das funktioniert. Wie kann man in diese Jüngerschaftsschule reingehen? Oder hast du festgestellt, in welcher Entwicklungsstufe du gerade bist und du merkst, eigentlich will ich da gar nicht mehr sein. Wo stecke ich gerade drinne? Und vielleicht möchte ich weiter. Und vielleicht gibt es Dinge, die das vielleicht Ängste, die das zurückhalten, dass du da noch drinne steckst und es einfach noch nicht weiterging. Oder du hast sogar aufgegeben oder es war dir gar nicht bewusst, dass da noch mehr ist. Dann lade ich dich ein, mach das bewusst. Steig wieder ein, sag bewusst, jawohl, ich will mich ausstrecken, ich will mehr davon. Oder auch die letzte, und da muss ich gestehen, das ist eine Sache, die mich persönlich einfach beschäftigt. Gibt es vielleicht Leute unter uns, die sagen, ja, ich bin schon lange mit Gott und habe ganz viel gelernt, aber irgendwie habe ich nie diesen Schritt in die Elternschaft gemacht. Vielleicht gibt es auch da irgendwas, was dich hindert. Du hast Sorge, denkst, ach naja, was ich gelernt habe, ist nicht so wichtig. So, nee, es hilft total. Gott hat uns zusammengestellt, dass wir nicht alleine sind. Wir sind keine Einzelkämpfer. Ein Mensch macht noch keine Schule aus, ja, das ist dann Privatunterricht. Aber wir sind zusammengestellt und auch da möchte ich aufrufen, wir brauchen geistliche Väter und Mütter, mehr denn je. Woher sollen es die jungen Leute, jung im Glauben, sollen es denn wissen? Man muss doch das Rad nicht neu erfinden, sondern sie brauchen dich und mich, um zu lernen und du darfst weitergeben von dem, was du schon lernen durftest und du darfst andere Leute stützen und unterstützen. Ja, so möchte ich mit diesen Fragen jetzt so eine Zeit nehmen, dass wir darüber nachdenken, und wer möchte, kann für sich beten lassen. Und für diejenigen, die sich fragen, okay, wie kann ich denn überhaupt weiterkommen, ich kann ja jetzt für beten, ich habe, wie das in der Schule ja auch so ist, es gibt Hausaufgaben. Nein, ich finde, Hausaufgaben ist so ein negatives Wort, für mich zumindest. Aber es gibt für diese einzelnen Phasen, habe ich einfach mal jeweils zwei, ich nenne es jetzt mal geistliche Übungen, rausgesucht, und das liegt hier vorne, Phasen 1 bis 4. Und wenn ihr sagt, hey, mir fällt gar nicht ein, was ich machen könnte, dann sind das ein paar Sachen, Anregungen, was man mal ausprobieren kann. Einfach mal ein neuer Impuls, was kann ich ausprobieren, und es sind alles Dinge, die mich zu Gott hinführen. Und dann werden die anderen Dinge nämlich folgen. Und ich habe das da auch aufgeschrieben, was lerne ich dabei, warum ist das gut und so weiter. Also da seid ihr frei, das könnt ihr euch einfach mitnehmen. Wenn es nicht genug sind, dann kann ich nochmal nächsten Sonntag was mitbringen. Das heißt, auch hier diese Einladung, nehmt das einfach mit. Und ansonsten möchte ich jetzt beten, und dann nehmen wir uns diese Zeit, diese Fragen zu beantworten.